Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Lass uns über Politik reden.
Ja, wir freuen uns, dass ihr alle wieder dabei seid.
Und ich freue mich, dass du hier überhaupt noch sitzt, auch in der Rolle. Weil mit Blick auf das Thema, das wir haben, geht das ja auch mal schnell irgendwie in die Richtung, dass man plötzlich nicht mehr Finanzminister ist und dass man die Koalition gesprengt hat. Auch das ist in Hessen nicht passiert.
Nee, das wird auch nicht passieren. Also da bin ich jetzt mal ganz mutig. Das war ja einer der wesentlichen Kritikpunkte an der Ampel in Berlin. Gar nicht mal so sehr die inhaltlichen Fehler, die sie gemacht haben. Haben sie natürlich auch gemacht, aber das macht ja auch jede Regierung. Klar, natürlich bin ich der Meinung, sie haben mehr Fehler gemacht, als wir gemacht hätten, aber das liegt in der Natur der Sache. Aber was eigentlich noch schlimmer war als alles, was man inhaltlich kritisieren kann, war einfach dieser permanente Streit, dieses permanente sich gegenseitig blockieren, dass man das Gefühl hatte, die kriegen eigentlich zusammen überhaupt nichts mehr auf die Kette. Und das verunsichert ja auch die Leute, das trägt mit dazu bei, dass die Wirtschaft nach unten geht. Und da war jetzt im Prinzip der Rauswurf des Finanzministers also nur noch das Tüpfelchen auf dem I. Und wir sind in Hessen schon stolz darauf und wollen das auch weiter so fortsetzen, dass wir eine geräuschlos arbeitende Koalition haben. Das bedeutet ja nicht, dass wir in allen Dingen einer Meinung wären, aber wir tragen das halt, ich sag mal, ordentlich miteinander aus und treten dann mit gemeinsamen Entscheidungen an die Öffentlichkeit. Und deswegen wird es auch solche Aktionen der Regierungschef macht seinem Finanzminister also im Prinzip persönlichkeitsbezogene Vorwürfe, dass er sich von ihm irgendwie hintergangen fühlt oder wie auch immer. Also ich habe die Formulierungen nicht mehr so genau im Ohr. Aber ja. Ich meine, das war einfach unwürdig, diese Art der Scheidung. Das war wirklich wie so ein Rosenkrieg im schlechtesten Sinne. Und das setzt sich ja bis heute fort. Ich meine, gut, jetzt haben wir natürlich Wahlkampf. Muss man verstehen, schlägt man natürlich auch aufeinander ein, aber da werden immer noch so persönliche Abrechnungen beglichen, hat man so das Gefühl, wenn man diese Talkshows reinhört. Und nee, also das machen wir nicht.
Das klingt gut und ja, das spricht einfach dann im Bund wirklich für tiefe persönliche Verletzungen. Und das finde ich schon bemerkenswert, weil normalerweise sind Profipolitiker da ja anders unterwegs, auch wenn sie natürlich nicht resistent sind und auch mal Verletzung spüren. Aber ja. Weshalb ich drauf komme, wir haben heute Haushalt 2025 in Hessen als Thema. Und
ja, und wir haben vor allen Dingen hingekriegt.
Ja, eben. Und deswegen komme ich drauf, weil letztlich war ja das, also zumindest die nach außen verkaufter Auslöser der Streit um Einhaltung der Schuldenbremse und damit dann auch irgendwie der Bundeshaushalt. Aber da ist natürlich in dem ganzen Topf noch mehr drin gewesen.
Ja, klar, natürlich.
Ja. Also in Hessen nicht. Und in Hessen hat auch offensichtlich die SPD nichts dagegen, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Und jetzt wollen wir heute über den Haushalt 25 sprechen. Quasi dein erstes Gesellenstück, Meisterstück in deiner neuen Rolle. Das ist ja schon quasi das Highlight eines Finanzministers im Jahr, den Absolut. Haushalt einzubringen.
Genau, und die Haushaltseinbringungsrede ist auch so etwas wie die jährliche Regierungserklärung des Finanzministers. So wie der Kultusminister eben immer zum Schuljahresbeginn seine jährliche Regierungserklärung abgibt, so tut das der Finanzminister, wenn er den Haushalt einbringt. Und insofern ist das quasi das Hochamt natürlich des Haushälters. Und das habe ich zwar schon einmal gemacht beim Nachtragshaushalt 2024 im Sommer, aber Nachtragshaushalt ist halt trotzdem was anderes. Also das ist jetzt mein erster richtiger Haushalt, der so im ganz ordentlichen Haushaltsverfahren von Anfang bis Ende durchgearbeitet ist.
Wir wollen heute natürlich dann einen Blick drauf werfen, was sind so die Eckpunkte des Haushalts und gleichzeitig aber ja auch ein bisschen mehr von dir erfahren, als man vielleicht so auch in der Presse gelesen hat.
Na klar.
Was eben auch natürlich deine Sicht der Dinge ist, was besonders schwierig ist und was ich auch immer interessant finde, soweit es möglich ist, was heißt denn das jetzt konkret, wie der Haushalt aussieht für den Bürger, wo spürt er was? Ich finde das immer so, das geht in Zahlen dann bei Haushalt, ob Land oder Bund, da verliere ich einfach irgendwie die Vorstellung. Das sind so abstrakt hohe Zahlen, ja. Ne? Ja, macht halt. Klar. Und dann gucke ich mir, worüber streiten sie sich oder nicht und so. Und deswegen ist das total gut, finde ich immer, wenn jemand einmal erklärt, so, ja, und du jetzt oder du und du hier in Hessen, was heißt denn das jetzt eigentlich? Das wäre toll, wenn wir das heute mal so in den Blick nehmen können.
Na, dann schauen wir mal.
Was sind denn die Eckpunkte? So, was sind so die Kennzahlen oder was so das Wichtige ist, um so eine Vorstellung zu bekommen?
Also die Eckpunkte sind natürlich, wie stellt sich der Haushalt vor dem Hintergrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage dar? Und die generelle Problematik, die wir nicht nur in Hessen, aber eben auch hier haben, ist ja, wir sind sozusagen voll im Turnaround. Wir hatten seit 2015 eigentlich lauter Jahre mit immer steigenden Steuereinnahmen. Und man muss ehrlicherweise sagen, wir haben uns dann auch was, ich sag mal, gegönnt. Das ist aber jetzt nicht in dem Sinne, wir haben jetzt geprasst, wir haben das Geld für vernünftige Dinge ausgegeben, beispielsweise für zusätzliche Lehrkräfte. Aber wir haben uns halt trotzdem Sachen geleistet, die vorher unmöglich schienen und für die plötzlich Geld da war. Dann kam Corona. Und da war natürlich alles anders, aber in den Corona-Jahren war Geld eben auch nicht das Problem, weil es einen Konsens gab, wir müssen die Folgen der Pandemie abfangen und dafür müssen wir eben auch Geld in die Hand nehmen. Dafür hatten wir auch die Kreditermächtigungen, also haben wir auch Schulden gemacht zur Bekämpfung der Pandemie. Und das heißt, wir haben seit 2015 eigentlich Geldmangel nicht mehr als erste Priorität gehabt bei der Aufstellung politischer Programme. Und jetzt sind diese Zeiten wieder zurück. Ich sag wieder zurück, weil eigentlich bin ich auch in der Politik sozialisiert worden, 80er, 90er Jahre, auch Nuller Jahre. Da war eigentlich nie Geld da. Und eigentlich war jeder Haushalt eine reine Sparrunde und es wurde immer nur darum gestritten, was man irgendwie wegnimmt und kürzt. Man redet natürlich auch nie über die Dinge, die man dann so stillschweigend hinzufügt und die man dann hinterher wieder kürzen muss. Aber das war eigentlich der normale Weg über 20, 30 Jahre, also seit ich Politik verfolge. Und das war eben jetzt die letzten sieben, acht Jahre war das genau andersherum. Und jetzt sind wir wieder im Prinzip in den Mechanismen, die vorher galten. Nämlich es gibt viel mehr Ausgabenwünsche, auch Ausgabennotwendigkeiten, als Geld da ist. Die Kurve der Steuereinnahmen, also jedenfalls das Wachstum der Steuereinnahmen, zeigt nach unten. Und wir müssen konsolidieren, nicht nur wegen der Schuldenbremse, sondern auch, weil man einfach nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben kann. Und die Verhältnisse bestimmen sich nun mal nach den Steuereinnahmen. Und die sind jetzt das fünfte Mal in Folge bei der Steuerschätzung nach unten gegangen.
Und was freut dich besonders, wenn du jetzt auf das Ergebnis schaust, was gelungen ist? Also wo sagst du, Mensch, das finde ich jetzt richtig gut bei aller schlechten Rahmensetzung, dass unser Haushalt an den Stellen so aussieht?
Also ich freue mich, dass wir das überhaupt so hingekriegt haben. Und zwar ohne uns zu zerlegen, ohne irgendwelchen öffentlichen Streit, sondern wir haben wirklich sehr konstruktiv hinter den Kulissen zusammengearbeitet, also alle Fachressorts und das Finanzministerium. Auch die Konsolidierungsnotwendigkeiten sind eingesehen worden, die Ressorts haben alle geliefert und das alleine ist schon ein Wert an sich. Dieser Haushalt kann keine Begeisterungsstürme auslösen, in dem Sinne, ach, ist ja wunderbar, es wird Geld übers Land geschüttet, weil das tun wir nicht, das ist nicht da. Aber er findet, glaube ich, Akzeptanz unter den Bedingungen, die im Moment gegeben sind, die wir auch nur begrenzt beeinflussen können, weil Steuereinnahmen können wir als Land nur sehr begrenzt beeinflussen. Und unter diesen Bedingungen haben wir hier ein sehr ordentliches Werk gemeinsam aufgestellt. Man muss allerdings auch ehrlicherweise dazu sagen, wir sind noch nicht wirklich an strukturelle Einschnitte rangegangen, sondern dieser Haushalt ist, wenn man so will, smart konsolidiert. Das heißt, wir haben die Programme durchforstet, wir haben beim Personal jedenfalls temporäre Einschnitte gemacht, aber eben noch keine strukturellen. Wir haben insbesondere bestimmte Bereiche ausgenommen von Einsparungen, also wir haben unsere politischen Schwerpunktsetzungen weiterverfolgt. Wir haben also sozusagen an vielen kleinen Schräubchen gedreht. Wir haben noch nicht an, ich sag mal, den großen und den wirklich schmerzvollen Schrauben gedreht. Das war auch für 2025 noch nicht erforderlich. Und das sollte man ja auch nur tun, wenn es erforderlich ist. Das könnte 2026 dann schon anders aussehen, denn dafür sind die Aussichten leider Gottes auch noch immer ziemlich düster. Aber jetzt haben wir erstmal 2025 aufgestellt. Das war die erste Übung in echter Konsolidierung seit 2013, 14, bevor die guten Jahre begannen. Und das muss man ja auch erstmal hinkriegen, auch von der Psychologie der Beteiligten her, auch von der psychologischen Situation der Gesellschaft, die zwar mittlerweile schon sehr deutlich wahrnimmt, dass wir im Moment in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Lage sind, aber die das vor ein, zwei Jahren ja auch noch anders gesehen hat, weil man auch den Eindruck noch nicht hatte. Also da findet ein Umdenken gerade statt in den Köpfen, aber dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind auch muss man leider Gottes sagen, noch lange nicht am Tiefpunkt angekommen, ab dem es wieder besser wird. Also wir warten auch noch auf das Licht am Ende des Tunnels. Aber immerhin, wir haben diese unvermeidliche Etappe des Abstiegs, die haben wir gemeinsam erstmal gut bewältigt.
Ich erinnere mich auch daran, als die Zeiten da besser wurden, dass es auch sehr lange gedauert hat, bis das allgemeine Denken irgendwie in die Richtung ging, ach, Geld ist nicht das Problem.
Stimmt. Das ist halt das kollektive gesellschaftliche Bewusstsein. Das ändert sich halt nun mal oft sehr viel langsamer als die tatsächlichen Verhältnisse.
Und das ist vielleicht auch immer so der Punkt, wo man manchmal denkt, wie plötzlich ist alles ganz anders, weil man so diesen Beginn gar nicht so richtig mitkriegt, wenn man nicht so dicht dran ist wie du, sondern dann setzt sich so ganz langsam dieses veränderte Denken durch, dann hat man es endlich verstanden und dann geht es aber plötzlich schon, wie jetzt schon wieder alles ganz anders, sowohl nach oben als auch nach unten.
Genau.
Und das ist so manchmal, wenn man als Bürgerin das verfolgt, denkt man, hä, jetzt habe ich begriffen, alles ganz schlimm und ein paar Monate später sagt er, nö, ist alles wieder gut.
Ja, unsere Welt ist halt generell sehr viel schnelllebiger geworden und das gilt interessanterweise auch für das, was so einen Haushalt determiniert. Das muss ich sagen, gehörte auch für mich zu den Überraschungen in diesem neuen Amt. Man bekommt ja als Finanzminister logischerweise so jeden Monat und jedes Quartal alle möglichen Berichte, wie sich Kennzahlen entwickeln. Ich meine, wir beobachten das ja fortlaufend. Wir beobachten fortlaufend unsere Steuereinnahmen, wir beobachten fortlaufend sozusagen unsere Ausgabendynamik, also wie Geld tatsächlich abfließt. Wir beobachten natürlich die wirtschaftlichen Projektionen, die für uns maßgeblich sind. Also wir versuchen das alles im Blick zu behalten, ich beschäftige auch durchaus einige Volkswirtinnen und Volkswirte bei mir, die solche Projektionen erstellen, die solche Ableitungen machen. Natürlich ganz viele Leute, die rechnen. Was bedeutet das? Was ist denn dann für die nähere Zukunft zu erwarten? Und wenn man sich dann vorstellt, und das ist tatsächlich so, dass sich diese Berichte ne, monatlich um bis zu 100 Millionen Euro ändern können.
Ja, und das ist schon wieder so eine Zahl, wo ich denke,
das verstehe ich vollkommen, dass das ein normaler Mensch sagt, das kann doch irgendwie nicht sein. Aber ich kann jetzt sagen, aus den Einblicken, ich habe doch, das ist tatsächlich so. Also da können auch wirtschaftliche Entwicklungen oder irgendwelche Sondereffekte, die können wirklich innerhalb von Wochen oder Monaten zu einer ganz anderen Situation führen. Und deswegen sind ja auch dann die Projektionen, mit denen man so einen Haushalt reingeht, die ja im Prinzip mehr oder weniger ein Vierteljahr oder länger vor Beginn des Haushaltsjahres fertig sein müssen, haben dann auch manchmal nicht mehr so viel mit dem zu tun, was am Ende des Haushaltsjahres rauskommt.
Du hast gesagt, ihr habt Bereiche ausgenommen. Welche Bereiche sind das?
Also da geht es jetzt ums Personal. Ne? Wir haben Bildung und innere Sicherheit ausgenommen. Wir haben gesagt, es gibt keine Stellenkürzungen bei der Polizei und auch nicht bei der Justiz im sicherheitsrelevanten Bereich. Und es gibt vor allen Dingen keine Stellenkürzungen im Bereich der Bildung. Im Gegenteil, wir schaffen nochmal über 2100 neue Lehrerstellen. Das klingt auf den ersten Blick jetzt irgendwie völlig verrückt, wenn ich gleichzeitig sage, also wir machen einen Konsolidierungshaushalt und wir müssen überall Einsparbemühungen machen. Aber die Erklärung ist ganz schlicht. Wir haben, nachdem wir 8 Jahre lang mehr oder weniger konstante Schülerzahlen hatten in Hessen, haben wir in den letzten 4 Jahren 70.000 Schülerinnen und Schüler dazu bekommen. Und das sind mehr oder weniger 10% der Schülerinnen und Schüler, die wir haben. Wir haben jetzt, glaube ich, 820.000 oder so Schülerinnen und Schüler. Ich habe die ganze so mit 770.000 gearbeitet und das werden, wie gesagt, noch mehr, so jedes Jahr 15.000, 20.000 Schülerinnen und Schüler mehr. Und das kann man einfach mal rechnen. Wir teilen das mal durch 25, dann brauche ich, was weiß ich, 800 bis 1.000 Klassen oder so zusätzlich und brauche natürlich auch entsprechend mehr Lehrkräfte. Also ich kann ja die Kinder nicht alleine lassen. Also wir sind hier wirklich gezwungen, egal was sonst im Haushalt passiert, wenn wir unseren Bildungsstandard aufrechterhalten wollen, und das wollen wir, hier weiter zu investieren. Das muss natürlich dann woanders eingespart werden, wenn man an dieser Stelle nochmal notgedrungen richtig zuschlägt.
Da sind wir wieder an so einer Stelle, wenn gesagt wird, ganz überraschend sind die Schülerzahlen so gestiegen, dann höre ich schon wieder jeden, der sagt, Moment mal, ne, Kinder werden geboren und dann weiß ich doch, wann die wo irgendwie in die Schule müssen. Alles wegen Zuzug, / Migration oder wieso kommt das?
Ja, also letzten Endes schon, klar, sind einfach Bevölkerungsbewegungen, Wanderungsbewegungen. Die Kinder, die geboren werden, werden eben 6 Jahre später nicht dort eingeschult, wo sie geboren werden. Also ein Teil natürlich schon, aber immer ein großer Teil nicht. Und das vorherzusehen, das zu prognostizieren, ist sehr schwierig. Übrigens, damit es nicht zu Missverständnissen kommt, wir reden da keineswegs nur von Geflüchteten. Die machen natürlich auch einen signifikanten Anteil aus, das ist ganz klar. Aber das gilt auch sozusagen in der, ich will es nicht normal sagen, aber in der sonstigen Wohnbevölkerung. Mhm. Das sind einfach erhebliche Verschiebungen.
Und da, das ist ja dann auch so ein Thema, wo man, wenn man es weiterverfolgen würde, auch sieht, wie komplex es alles ist. Weil letztlich wirtschaftliche Veränderungen im ganzen Land führen auch dazu, dass Menschen umziehen.
Genau. Und das und führen wieder dazu, dass sich die entsprechenden Geldströme auch verschieben, sowohl bei den Ausgaben als auch bei den Steuereinnahmen. Und so kommen dann diese Effekte hin, dass ich, wie gesagt, von Monat zu Monat zweistellige Millionenbeträge oder mehr quasi anders buchen oder rechnen muss, weil sich alles verschoben hat.
Und dann sagtest du, also keine strukturellen Kürzungen beim Personal, sondern temporäre?
Ja, damit meinte ich die Verschiebung der Besoldungserhöhung. Mhm. Wir haben ja gesagt, um die letzte Lücke zu schließen und eben diesen Schutz der genannten Bereiche aufrechterhalten zu können, dass dort eben zu keinen Kürzungen beim Personaleinsatz kommen soll und auch zu keinen sonstigen Belastungen des Personals, haben wir gesagt, dafür müssen die Beamtinnen und Beamten auf die zweite Stufe der Besoldungserhöhung, die für nächstes Jahr vorgesehen ist, 4 Monate länger warten. Also die hätte normalerweise zum 1. August kommen sollen und kommt jetzt erst zum 1. Dezember. Aber es bleibt trotzdem dabei, dass die Beamtinnen und Beamten über 10% im nächsten Jahr mehr bekommen, also am Ende des Jahres mehr auf dem Konto oder auf dem Gehaltszettel haben, als jetzt Ende 2024. Und das, meine ich, ist auch noch immer ein überschaubares Opfer, mit dem wir den Haushalt hier zum Ausgleich gebracht haben. Aber ist natürlich auch ein Einmaleffekt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Das wirkt in diesem Haushaltsjahr, das hat aber eben, das meinte ich mit keine strukturelle Kürzung, es wirkt nicht über das Haushaltsjahr 2025 hinaus.
Jetzt waren wir viel beim Kürzen und Konsolidieren. Es gibt ja aber auch Bereiche, in denen investiert wird. Also es geht ja nicht nur darum, alles überall weniger und hoffentlich nicht so schmerzvoll, sondern auch, wo ihr wirklich neu mit Geld reingeht.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch gesagt, wir wollen uns durch die schwierige Lage die politische Gestaltungsmacht nicht aus der Hand nehmen lassen. Wir wollen Schwerpunkte setzen, aber eben auch im positiven Sinne, weiter Programme auch aufstellen, fahren, die wir für nötig halten. Natürlich fallen da zum Beispiel auch diese 2100 leere Stellen drunter, die einfach sachlich geboten sind, wo wir einfach den Mehrbedarf an der Stelle akzeptieren. Aber gerade im wirtschaftlichen Bereich ist etwa der Hessenfonds, den wir jetzt endgültig auf die Schiene setzen, wo wir mit 50 Millionen Euro über Zinsverbilligungen quasi ein Kreditvolumen von insgesamt 1 Milliarde Euro für wirtschaftliche Unternehmen hebeln. Und wir sind gerade dabei zu prüfen, ob wir nicht nach ähnlichem Modell einen sogenannten Daseinsvorsorgefonds aufstellen können, zur Unterstützung insbesondere der kommunalen Daseinsvorsorge. Das befindet sich noch in der Prüfung, das wird erst für den Haushalt 2026 relevant. Aber das ist auch nur ein Teil von dem, was wir investieren. Also nach den Abgrenzungen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung haben wir ein Investitionsvolumen von 3,3 Milliarden Euro in diesem Haushalt 2025. Das ist beim Gesamthaushalt von 38 Milliarden eine ganz anständige Quote, vor allem eben in diesen schwierigen Zeiten.
Und jetzt mal den Blick auf den Bürger. Also jetzt, so schön das ist, dass es dann an die Lehrerstellen nicht ranging, aber das ist ja dann ehrlich gesagt etwas, was man so als Bürger nicht unmittelbar merkt, weil mehr Kinder, mehr Lehrer, logisch, aber für nicht mehr über den Durst, sondern halt die man braucht. Was an den Haushaltsentscheidungen, die jetzt dann offensichtlich, also voraussichtlich so getroffen werden, merkt der Bürger irgendwie besonders. Vielleicht auch schmerzlich, mag sein, aber eben auch gerne positiv.
Wir haben den Hessenfonds gesprochen. Was natürlich die Bürgerinnen und Bürger nach wie vor sehr positiv merken werden, ist das Hessengeld. Also eben unsere Unterstützung für den Erwerb des ersten Eigenheims, die wir ungeschmälert fortführen. Und wo natürlich alle, die davon profitieren, die das sehr unmittelbar merken, die Erfüllung dieses politischen Versprechens. Und ich kriege eigentlich ständig irgendwelche Briefe von Menschen, die aus irgendeinem Grund eben nicht in die Auswahl fallen. Also der typische Grund ist, weil sie vor dem 1. März ihre Immobilie erworben haben. Die sagen, wir hätten das auch gerne. Warum kriegen wir das nicht? Dann muss ich also immer erläuternde Briefe schreiben, warum die Kriterien halt so gesetzt sind, wie sie sind. Wer sie halt nicht erfüllt, der bekommt es halt nicht. Aber das zeigt, wie begehrt das ist, wie gut das angenommen wird. Also das ist ein schönes Beispiel für bewusstes politisches Investment oder bewusste politische Prioritätensetzung. Auf der Gegenseite haben wir natürlich bestimmte Programme, die wegfallen in den einzelnen Fachressorts, wo die, die es unmittelbar von diesem Programm begünstigt sind, die eben einfach nicht mehr haben werden. Da habe ich jetzt keine konkreten Beispiele, weil ich nicht so in die Fachressorts hineinschaue. Aber es sind auch Dinge, die auslaufen, die nicht verlängert werden. Oder auch Vorhaben, die eigentlich sozusagen in unserer Planung drin waren, wie jetzt etwa beispielsweise der Hessenpass, der jetzt auch zunächst einmal nicht kommen wird, weil wir einfach das Geld dafür nicht haben. Was wir noch immer flächendeckend versuchen zu vermeiden und glaube in diesem Haushalt auch vermeiden konnten, ist, dass wir in Dinge, die wirklich, ich sag mal, etabliert eingefahren waren und mit denen eigentlich jeder rechnet, auf die sich jeder verlässt, dass wir dort mit Kürzungen reingehen. Also wir sind noch immer unterwegs und wir gehen auch beispielsweise bei der Verwaltung rein, mit der Nichtbesetzung von Personalstellen, mit Kürzung von Sachmitteln, mit einem optimierten Liegenschaftsmanagement. Das sind alles Dinge, die Geld bringen. Und jetzt ohne, dass die Bürgerinnen und Bürger es jetzt ganz unmittelbar merken. Aber wir sind natürlich schon gezwungen, auch unsere Verwaltung dadurch zu verschlanken und müssen im Prinzip die gleichen Leistungen wie früher eben auch jetzt für die Bürgerinnen und Bürger erbringen. Da wird die Digitalisierung noch eine ganz wesentliche Rolle spielen, weil ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, um den Qualitätsstandard aufrechtzuerhalten mit weniger Personal. Ja, und solche Beispiele gibt es viel oder gibt es im Prinzip in jedem Ressort.
Jetzt hast du an mehreren Stellen quasi schon die Brücke gebaut zu der Frage, und was wird nächstes Jahr? Also es klingt alles so, okay, jetzt haben wir viel ausgereizt, aber wenn es um den Haushalt 2026 geht, dann wird das anders werden. Also wie ist die Prognose, was müsste auch passieren, damit es vielleicht nicht so düster kommt?
Naja, 2026 wird schon ein sehr schwieriges Jahr werden, weil einfach, egal was auf der Bundesebene passiert, ich meine, natürlich setzen wir darauf, eine Bundestagswahl, die hoffentlich ein klares Ergebnis bringen wird, hoffentlich ein klares Ergebnis für die Union und mit einer Regierung unter Friedrich Merz und eben nicht mehr als einem Koalitionspartner dafür, einen vernünftigen Koalitionsvertrag, ein gutes Sofortprogramm, um einfach die Wirtschaft anzuschieben und wieder in Gang zu bringen. Aber man muss realistisch sein, das wird uns für den Haushalt 2026 nur begrenzt helfen, ja, weil so schnell kann das ja alles gar nicht wirken. Und der Haushalt 2026 muss im Prinzip im Sommer 2025 fertig sein. Also das sind Dinge, da geht es um Perspektiven für die Zeit danach. Aber natürlich ist es, glaube ich, auch leichter, Einschnitte hinzunehmen, wenn man das Licht am Ende des Tunnels sieht und sagt, okay, es geht aber wieder aufwärts und wir werden auch wieder aus diesem Tal herauskommen. Wenn man das Gefühl hat, man fällt jetzt gerade in ein großes, düsteres Loch. Das ist das, was ich mir für nächsten Sommer erhoffe, dass man eine neue Aufbruchstimmung im Land sieht, dass man das Gefühl hat, es geht wieder voran, es geht wieder aufwärts, so wie unser Wahlslogan ja auch ist, Deutschland wieder nach vorne. Aber bis sich das natürlich konkret in Euro und Cent bei mir in den Steuereinnahmen dann im Haushalt widerspiegelt, das werde ich wahrscheinlich im Haushalt 26 noch nicht sehen.
Was ist deine persönliche Einschätzung? Wie dramatisch ist wirklich das Fehlregieren der Ampel verantwortlich für jetzt auch diesen Haushalt 25 in Hessen und auch die Perspektive auf 2026?
Also wir wollen der Wahrheit die Ehre geben. Die Ampel hat auch viel Pech gehabt, dass Russland die Ukraine überfällt und damit unsere Energieversorgung und auch sonst noch einiges in der Welt durcheinander bringt. Damit hätte keiner gerechnet, damit hätte auch eine CDU-geführte Regierung massiv zu kämpfen gehabt. Die Folgen, die daraus resultieren, für beispielsweise Energiepreise, die Inflationsfolgen, die sich jetzt etwa auch in den höheren Personalausgaben niederschlagen. Also das sind schon viele Punkte dabei, wo man ehrlicherweise sagen muss, dass diese externen Effekte wären so oder so gekommen und damit hätte jede Bundesregierung zu kämpfen gehabt. Der Hauptvorwurf an die Ampel, mal jenseits von Streit und Blockade, ist der, dass sie zu lange die Augen vor der Realität verschlossen hat. Olaf Scholz hat zwar von der Zeitenwende gesprochen, das war wahrscheinlich die beste Rede, die er in seinem ganzen Leben gehalten hat, direkt nach dem russischen Angriffsbeginn. Aber er hat keine wirklichen Konsequenzen daraus gezogen. Und die Ampel hat weiter, ich sag mal, ihre Lieblingsprojekte fortgesetzt, als wäre nichts geschehen. Das ist, um jetzt mal ein zugegebenermaßen polemisches, aber beliebtes Beispiel zu nehmen, wenn gerade, ich sag mal, wirtschaftlich das Land abschmiert und das scheinbar wichtigste Problem, über das die Regierung diskutiert, ist, ob wir jetzt alle Cannabis rauchen, da muss man sagen, es stimmt irgendwas in den Prioritätensetzungen nicht. Also abgesehen davon, dass man vielleicht denkt, wenn man genug kifft, dann merkt man nicht, wie schlecht es einem geht. Aber das kann ja nicht der Gedanke dahinter gewesen sein. Ich habe ja gesagt, ich bin jetzt mal ein bisschen polemisch. Also, aber um es mal auf einen konkreten Sachpunkt zum Beispiel zuzuspitzen. Robert Habeck hat sein Heizungsgesetz da noch eingebracht, als wäre nichts geschehen. Nach dem Motto, ja, Klimawandel, Energiewende brauchen wir trotzdem. Brauchen wir ja auch, ist ja gar nicht falsch. Nur zu einem Zeitpunkt, zu dem gerade alle Gewissheiten sich auflösen, gerade in diesem Bereich Energiepolitik, dann zu sagen, auch das ist jetzt eigentlich ein prima Zeitpunkt, um die Sache mal richtig auf links zu drehen und alles von vorne anzufangen, ist vielleicht nicht so geschickt. Also das Hauptproblem war die Ampel und alle drei Partner in der Ampel, weil auch jeder halt seine persönliche Agenda hatte. Es war immer ein Konglomerat. Die SPD hatte ihre Agenda, die Grünen hatten ihre Agenda, die FDP hatte ihre Agenda. Und eigentlich basierte die ganze Ampel darauf, dass die zwei anderen dem Dritten gesagt haben, du darfst deine Agenda durchziehen. Und dann hat eben auch jeder versucht, seine Agenda durchzuziehen. Aber die Verhältnisse ringsherum hatten sich geändert. Und darauf vermochte keiner zu reagieren, wahrscheinlich auch, weil keiner der dreien das Gefühl hatte, ich bin jetzt bereit, auf meine Agenda zu verzichten. Nee, weil die beiden anderen, die ziehen ja ihre Agenda durch, dann will ich meine auch durchziehen. Und das deutlichste Zeichen dafür war der Umgang mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu der Umwidmung, sage ich mal, der Corona-Gelder. Ein Urteil, das wirklich erwartbar war, wo eigentlich also alle Leute, die was davon verstehen, gesagt haben, das kann das Verfassungsgericht nicht absegnen. Das müssen die kippen. Und trotzdem, als das Urteil kam, war die Ampel völlig blank. Also die wollte diese 60 Milliarden nehmen, damit eben jeder der drei seine Agenda machen kann. Und als das Geld weg war, waren sie nicht in der Lage, irgendwie eine neue Erzählung für sich zu finden, eine neue Basis für die Zusammenarbeit, einfach ein neues Programm, eine neue Vision von Deutschland. Das hat am Ende in einer ohne dies schon schwierigen Lage, für die Ampel jetzt nichts kann, aber das hat eben dazu beigetragen, dass Deutschland in dieser schwierigen Lage noch tiefer ins Loch gefallen ist, als es erforderlich gewesen wäre.
Robert Habeck hat vor kurzem bei Maybrit Illner gesagt, ja, spätestens nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, genau das, wie du angesprochen hast, hätten sie sich die Karten legen müssen.
Genau.
Und dann wirklich auch an den Koalitionsvertrag und dran müssen. Dann hat er gesagt, ist nicht passiert, war nicht möglich. Leider wurde da nicht nachgefragt, weil ich saß da und dachte, ja, warum war denn das nicht möglich? Was vermutest du, haben die das einfach nicht hingekriegt aus deinen beschriebenen Gründen? Oder von wem hast du den Eindruck, dass er es wirklich gar nicht gecheckt hat? Also wirkliche Inkompetenz, Entschuldigung, ist ein hartes Wort. Oder haben sie es eigentlich gesehen, aber irgendwie sich so verhakt, dass sie es nicht sehen wollten, konnten? Keine Ahnung.
Ja, also ich meine, die Erklärung von Robert Habeck spricht ja schon von einer guten Selbsterkenntnis und er ist ja auch ein schlauer Kerl. Also ich glaube, er hat das schon gecheckt. Ich weiß nicht, wann er es gecheckt hat. Sind jetzt auch alle nicht doof, die da sitzen. Aber ich glaube, sie waren zu sehr in ihren inneren Zwängen gefangen. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal die individuell persönlichen inneren Zwänge, sondern ich meine auch die kollektiven, die parteilich bedingten Zwänge. Also die SPD schleppt halt in ihrer DNA mit herum, der Sozialetat muss sakrosankt sein. Das ist ja auch, ich sag mal, eigentlich ein netter Impuls. Also will ich als solches gar nicht kritisieren. Nur deswegen tut sie halt unglaublich schwer, irgendetwas, wo mal das Etikett sozial draufklebt, in Frage zu stellen. Und damit mauert man sich natürlich ein. Bei den Grünen ist genau das Gleiche, wenn es um ökologische Belange geht, also Klimaschutz zum Beispiel. Also alles, wo Klimaschutz draufklebt, das darf einfach nicht sein, dass es da irgendwelche Einschränkungen gibt. Naja, und gut, die FDP hat natürlich auch ihre Einschränkungen, zum Beispiel keine Steuererhöhungen, weil das ja in der gegenwärtigen Situation auch vernünftig ist. Alle drei hatten sich sozusagen in ihrem persönlichen ideologischen Käfig eingemauert. Den haben wir als Union natürlich auch. Also für uns zum Beispiel sind alles, was an die innere Sicherheit rangeht, das ist das, wo bei uns alle auf die Bäume gehen oder die Alarmglocken schrillen. Also es liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass jede Partei so ein Feld hat, wo sie sagt, das ist mein Heiligtum. Aber es gibt eben Situationen, wo man auch mal Heiligtümer, nicht grundsätzlich, aber in der konkreten Ausgestaltung in Frage stellen muss. Und das hat die Ampel nicht geschafft.
Und damit dann nachvollziehbar, dass wenn die Bundestagswahl doch besser so ausgeht, dass Friedrich Merz wirklich auch so eine Mehrheit bekommt, dass er quasi das Heft richtig in die Hand nehmen kann. Einfach um den anderen auch zu verklickern, ist, wir müssen erstmal den Laden wieder anschieben, dann haben wir nämlich auch wieder mehr Geld, das wir dann für die jeweiligen Herzensprojekte auch verwenden können.
Ich glaube, das Wichtigste ist in der Tat, dass wir wieder eine Regierung bekommen, wo die Menschen das Gefühl haben, erstens, die hat eine klare Sicht auf die Dinge, zweitens, die hat eine Idee, wo der Hase hinlaufen sollte und drittens, die packt auch an und macht und ohne sich permanent zu streiten. Ich glaube, wenn die Menschen allein das Gefühl wieder gewinnen, dann sind vielleicht die einzelnen Maßnahmen gar nicht so entscheidend, sondern einfach dieses generelle Gefühl, da findet wieder politische Führung statt in die richtige Richtung, auf der Basis richtiger Prämissen und die kümmern sich darum, dass wir wieder nach vorne kommen. Ich glaube, dann ziehen die Leute auch wieder mit.
Eine letzte Frage noch auf Hessen bezogen und auf dich ganz persönlich. Was ist schwerer, so einen Haushalt durchzubringen als Finanzminister oder einen Schuljahresbeginn als Kultusminister?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich hatte ja als Kultusminister schon das große Glück, also wirklich mit einem super Team zu arbeiten. Damit meine ich das im Ministerium, aber auch zum Beispiel die Leute in den staatlichen Schulämtern, die ja dafür verantwortlich sind, dass am Ende eben wirklich vor jeder Klasse auch eine Lehrerin oder ein Lehrer steht, was ein unglaublicher logistischer Kraftakt ist. Da machen sich die meisten Menschen ja gar keine Vorstellung davon, aber wir haben, glaube ich, in Hessen 30.000 oder 40.000 Klassen. Ich hoffe, dass ich das jetzt halbwegs richtig noch im Kopf habe. Und um die 60.000 Lehrkräfte. Und die müssen zugeteilt werden. Ja, also ich meine, es müssen 60.000 Lehrkräfte vor 40.000 Klassen stehen, und zwar am ersten Schultag morgens um 8 Uhr. Das ist eine gewaltige Maschinerie, die da läuft. Und ich bin schon stolz auf die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe, dass die das irgendwie immer hingebracht haben und jetzt ja auch in diesem Schuljahr wieder hingebracht haben. Und ich hatte schon irgendwann das Gefühl, dass ich mich darauf verlassen kann. Das hat gut getan. Das Gefühl, dass ich mich verlassen kann, habe ich jetzt auch. Und so einen Haushalt zu schreiben, das will ich nun gleich mal klarstellen, wer sich jemals so einen Haushaltsplan angeguckt hat, diesen dicken Wälzer mit den ganzen Tabellen, ich glaube, der kann auch ermessen, dass das eine unglaubliche Arbeit ist, an der ganz, ganz viele Menschen arbeiten. Deswegen braucht die auch ihre Zeit. Deswegen muss man auch im Haushaltsverfahren dem Finanzministerium immer mal zwischendurch auch mal 2 oder 3 Wochen machen, dieses ganze Ding zu überarbeiten. Das ist nichts, was man mal so schnell irgendwie in 3 Stunden nebenbei am Computer erledigt, sondern da greifen ganz, ganz viele Rädchen ineinander. Wenn irgendwo eine Zahl nicht stimmt, dann hat das Auswirkungen auf 10 andere Zahlen. Das kann einem das ganze Gefüge durcheinander bringen. Also beides sind logistische Kraftakte. Ich habe in beiden Häusern mit einem richtig tollen Team gearbeitet, beziehungsweise arbeite jetzt im Finanzministerium mit einem richtig tollen Team, die das immer hinkriegen. Deswegen, das ist großartig. Ich würde sagen, der entscheidende Unterschied ist der, man hat natürlich beim Haushalt einfach mehr Gestaltungsmöglichkeiten als Finanzminister. Beim Kultusminister am Schuljahresbeginn muss man einfach dafür sorgen, dass die Sache läuft. Beim Haushalt geht es schon auch darum, wie setze ich Prioritäten, wie nehme ich Gewichtungen vor. Man hat dafür aber auch mehr Player, weil auch die Erwartungshaltung an den Kultusminister ist ganz einfach, sorgt dafür, dass der Laden läuft. Die Erwartungshaltung an den Finanzminister ist, besorgt mir genug Geld für alle meine Projekte, die kann der Finanzminister per Definition nämlich erfüllen. Und dann muss er eben austarieren mit all den anderen Beteiligten, wie kriegen wir das so geschickt hin, dass es am Ende ein Gesamtkunstwerk gibt. Also ich würde sagen, das ist persönlich anspruchsvoller, reizvoller. Aber das ist ja immer im Leben so. Also je mehr man gestalten kann, umso mehr kann natürlich auch potenziell schiefgehen, umso mehr Verantwortung trägt man im Einzelnen.
Danke dir.
Gern geschehen, liebe Anja.
Ich bin gerade begeistert, weil man stellt sich das so trocken vor, logischerweise. Ne? Gerade wenn du von Wälzern von irgendwelchen Tabellen und Zahlen und sonst was redest. Aber hier wird deutlich, was für eine Managementleistung und diplomatische Leistung das auch ist. Und man alleine deswegen schon erfolgreiche Finanzminister, damit meine ich jetzt nicht nur dich, sondern generell, nicht unterschätzen darf.
Ja, ist schon speziell. Also toi, toi, toi. Ich glaube, das erste Jahr haben wir gut geschafft. Das ist ja fast vorbei. Drücken wir mal weiter die Daumen.
Ja,
also,
und ohne drohenden Bruch und so weiter. Genau, nach dem Haus, vor dem Haushalt. Und all. Okay, wir werden es ja weiter auch hier mit begleiten.
Sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal.
Eine gute Zeit da draußen und schaltet wieder ein. Wir freuen uns drauf.